ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Christustreff heute Abend an diesem wunderschönen Spätsommersonntag. Begrüßen möchte ich auch Herrn Barrett und seine liebe Frau. Er wird uns heute die Predigt halten und er hat ein spannendes Thema heute Abend mitgebracht. Das Thema lautet: Gott macht aus Bösem Gutes. Ausrufezeichen. Erlebnisse um den 11. September. Als ich heute Morgen die Losung gelesen habe, ihr habt sie bestimmt auch schon gelesen, da stand er dran und wir wissen, dass er uns hört. Das fand ich jetzt irgendwie interessant, weil es ist nicht nur, dass man große Gottin, der irgendwo da oben rumschwirrt, der nichts mit unserem Leben zu tun haben möchte, sondern er hört uns auch. Und also so nah kommt uns Gott und da steht er dann drunter in der Losung, Gott ist ein Gebet weit von uns entfernt. Also so nah ist er uns, er begegnet uns im Gebet und er hört uns. Und genau dieser große Gott, ja, den dürfen wir loben und das ist unser Herr und Heiland und da freue ich mich drüber und ich denke, ihr freut euch auch drüber, hoffe ich zumindest. Schön, dass ihr alle da seid und jetzt wollen wir diesen Christustreff beginnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und dann möchte ich den Daniel bitten, dass er zu Beginn noch mit uns betet.
Ja, Vater, danke für diesen Morgen, danke für diesen Abend jetzt, danke für das Zusammensein. Danke, dass wir hören durften, was für ein großer Gott du bist, jetzt auch bei dem Zeltlager. Für die Mitarbeiter, hab Dank für die Kinder, für das Wetter, für das Gelingen. Ja, das ist einfach unbegreiflich. Wenn wir dich wirklich sehen könnten, ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, ob wir einfach staunen würden, ob wir irgendwie, keine Ahnung, zu Boden fallen würden, ob wir uns die Münder offen stehen, aber ich weiß, dass du viel größer bist, als wir uns das jemals vorstellen können. Und doch dürfen wir zu dir kommen. Doch sagst du, bist du der Gott, dem man sich nahen darf, durch deinen Sohn Jesus Christus. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns die Herzen aufmachst für dich, dass wir dich hören, dich erleben dürfen, auch im Miteinander. Amen.
Ja, man könnte das alles unter die Überschrift stellen, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Demnächst ist ja wieder der Jahrestag des unvorstellbaren Terroranschlags vom 11. September 2001. Viele, ausgenommen natürlich die Jungen, erinnern sich genau, wie sie damals von dem schlimmen Ereignis erfuhren. Ich gehöre auch dazu. Unser Sohn Thomas war damals 15 Jahre alt, kam am frühen Nachmittag in mein Arbeitszimmer und sagte, wir sollten doch mal schauen, was da gerade in New York passiert. Dann sahen wir die schockierenden Bilder. Kurze Zeit später rief unser damaliger Dekan an mit einem ganz anderen Anliegen. Als ich ihn auch auf die Vorkommnisse aufmerksam machte, war das Gespräch rasch zu Ende, weil er sich auch über das Unvorstellbare, dass da Flugzeuge in diese Hochhaustürme rasen, hatte man sich vorher nie ausmalen können, dass sowas passiert, informieren wollte. Aber solche schlimmen Ereignisse, so sehr sie uns im Augenblick bewegen, irgendwann flaut das Interesse ab. Wir müssen nur an den Ukraine-Krieg denken. Nun ist er ein halbes Jahr alt und das Interesse hat schon merklich abgenommen. Auch mein Interesse am 11. September wäre nach 20 Jahren sicher nicht mehr so groß, hätte nicht etliche Jahre später der Nagolder Dekan, es war inzwischen ein anderer als der, der mir damals angerufen hat, einen Vortrag gehalten mit der Kernaussage, der 11. September ist eine Zeitenwende, ich sage es mit meinen Worten, aber auf das lief es hinaus, der 11. September ist eine Zeitenwende für den christlichen Glauben in Deutschland und darüber hinaus. Für mich deshalb so erhellend, weil ich auch gespürt hatte, dass ich irgendwann um den Eintritt ins neue Jahrtausend für den christlichen Glauben gesellschaftlich etwas geändert hatte, was ich vor dem Vortrag aber nicht einordnen konnte. Deswegen nochmal zurück über die Jahrtausendwende. Die 90er Jahre waren in Glaubensdingen, so habe ich es als Pfarrer erlebt, vom Scheitern des sozialistischen Ostblocks geprägt. Denn mit dem Zusammenbruch der DDR und der Wiedervereinigung galt auch der angeblich wissenschaftliche Atheismus, den Marx und seine Schüler und alle vertreten hatten, mit dem Glauben ist alles Quatsch, galt auch dieser Atheismus, wie er im Ostblock gepflegt wurde, für gescheitert. Religion als Opium fürs Volk, wie es Marx gesagt hatte, das war die Vergangenheit. Nun keimte bei den Leuten die Einsicht wieder, vielleicht macht es doch Sinn, irgendetwas zu glauben. Und das hat man auch, das habe ich als Pfarrer auch gespürt. Spiritualität war wieder gefragt, neben, wie ich damals hoffte, wachsendem Interesse am christlichen Glauben wuchsen in den 90er Jahren auch die Bücherregale mit esoterischer Literatur. Auf jeden Fall, plötzlich hatte das wieder einen Stellenwert. Wie gesagt, der Ostblock war gescheitert. Doch dann kam der 11. September 2001, der eine Zeitenwende in Glaubensdingen brachte. Warum? Darauf ging der Vortrag des Nagolder Dekans, damals Ralf Albrecht, ein. In die gleiche Richtung zielte außerdem ein Vortrag von Ulrich Parzani. Obwohl der Anschlag vom 11. September für alle Welt eindeutig islamistischer Terror war, gingen die Religionskritiker bei uns im Westen sehr schnell dazu über, den Religionen überhaupt die Friedensfähigkeit abzusprechen. So erschien ausgerechnet in der Weihnachtsausgabe 2007 der großen und bedeutenden Wochenzeitung Die Zeit ein Artikel des Münchner Soziologen Ulrich Beck unter der Überschrift Gott in der Weihnachtsausgabe, Gott ist gefährlich. Darin unterstellte er einfach allen Religionen, die, wie er sagte, totalitäre Versuchung, Hass und Todfeindschaft zu sehen. Besonders gefährlich mache die westliche Religion, dass sie immer mit einem Absolutheitsanspruch verbunden sei, der die Menschheit zwischen Gläubigen und Ungläubigen trenne, das sei besonders Gift für Jugendliche. So schreibt dieser Soziologe in seinem Artikel, sicher als Reflex auf die Ereignisse, die Terroranschläge von 2001. Er behauptet zumindest, Zitat, die Gesundheit, ob das stimmt, weiß ich nicht, ob da jemand gewarnt hat, aber er sagt es auf jeden Fall. Die Gesundheitsminister warnen, Religion tötet. Religion darf an Jugendliche unter 18 Jahren nicht weitergegeben werden. So seine steile These. Nicht der Religion, sondern nur dem religiösen Menschen kann der Autor Ulrich Beck noch etwas abgewinnen. Nicht der Religion, sondern allenfalls dem religiösen Menschen, der sich seinen eigenen Glauben und seinen eigenen Gott zusammenpuzzelt, irgendwie. Der eigene zusammengepuzzelte Gott sei aber nicht mehr der eine Gott, zum Beispiel des Christentums, der das Heil diktiere. Am Schluss steht seine Behauptung, der Fortbestand der Menschheit entscheide sich daran, ob es gelingt, die Wahrheitsfrage durch die Friedensfrage zu ersetzen. Das heißt, die Wahrheitsfrage ist nicht mehr die wichtigste oder ist gar nicht wichtig. Wichtig ist allein die Friedensfrage. In Klammer gesagt, Eigentlich schließen sich im christlichen Glauben Wahrheit und Friedensfähigkeit nicht aus. Jesus ist die Wahrheit, so steht in Johannes 14, Vers 6, und er ist unser Friede, so steht in Epheser 2, Vers 14. Aber seine Behauptung steht, die Friedensfrage ist wichtiger als die Wahrheitsfrage. Inzwischen scheinen die Gedanken von Ulrich Beck sowohl bei der Kirchenleitung schon ein wenig als auch in der Breite der Gesellschaft angekommen zu sein. Ein angehender Prädikant, den ich betreute, wurde zum Einzelgespräch gebeten, als er im Predikantenkurs betonte, also wo die anderen saßen, die da zur Ausbildung waren, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt als Jesus Christus. Dann war ein Einzelgespräch fällig, wo ihm bisher gesagt wurde, dass es vielleicht doch eben die Friedensfähigkeit etwas unterminiert oder wie man sagen möchte. Dagegen stellte Ulrich Parzani in seinem Vortrag heraus, was Ulrich Beck geflissentlich übergeht, dass ein Alleinstellungsmerkmal unseres Glaubens die Feindesliebe ist. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Kann es eine friedensfähigere Einstellung geben als die von Jesus gebotene Feindesliebe? Das ist übrigens nur in unserem christlichen Glauben so. Das hat sonst keine andere Religion. Da ist der Islam himmelweit davon entfernt. Deshalb ist Landesverteidigung von der Bibel her trotzdem nicht ausgeschlossen. Das wäre ein anderes Thema und zu viel für heute. Trotzdem können Christen Gewaltanwendungen immer nur im Horizont und durch Jesu Filter der von ihm gebotenen Feindesliebe betrachten. Das muss immer auch in unserem Horizont sein. Allerdings sehe ich auch 21 Jahre nach dem 11. September noch keine Anzeichen dafür, dass sich diese Zeitenwende zu Ungunsten des christlichen Glaubens inzwischen umgekehrt hat. Die Trends gehen in die von Ulrich Beck in seinem Artikel propagierte Richtung. Brandbeschleuniger wie der Missbrauchsskandal und die Corona-Krise sind noch dazu gekommen. Aber noch einmal ein Trotzdem. Auch wenn uns als Christen der Wind immer mehr ins Gesicht bläst, so ist es jetzt wenigstens, so beobachte ich das. Und Genosse Trend gegen uns arbeitet, das neutestamentliche Gebot ist, sich von der Unzeit nicht entmutigen zu lassen. Paulus sagt im 2. Timotheusbrief zu seinem Mitarbeiter Timotheus, predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Wobei mit Unzeit nicht gemeint ist, dass wir das Evangelium nachts um 12 den Füchsen und den Hasen predigen sollen, sondern es ist so gemeint, mit Zeit ist wörtlich der Kairos gemeint, in der die Menschen offen sind für das Evangelium. Wie vielleicht unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg die Menschen offen waren. Aber die Zeit habe ich auch nicht mehr oder noch nicht erlebt. Die ungünstige Zeit, der Akairos, ist diejenige, in der der Zeitgeist dem Evangelium zuwider ist, in der viele Menschen dem christlichen Glauben gegenüber eher verschlossen sind, wie heutigen Tags, aber eben nicht alle. Im Folgenden möchte ich einfach mit Ihnen, mit euch zusammen auf Spurensuche gehen. Nach Hoffnungszeichen inmitten der schlimmen Ereignisse des 11. September, dass Gott doch da war und gewirkt hat. Weil Gott aus Bösem auch noch Gutes hervorbringen kann, wie bei Josef. Hoffnungszeichen, dass wir auch in unseren Tagen bei unserer guten Botschaft bleiben und sie auch aktiv weitergeben, wie die vom 11. September betroffenen Menschen auch, trotz noch viel ungünstigeren Bedingungen. Das erste Erlebnis, von dem ich kurz erzählen möchte, da gibt es auch dieses Bild dazu, handelt von dieser Person, Rick Rescolla. Es gab Trost von niemand erwartet, möchte ich drüber schreiben. Der 62-jährige ehemalige Vietnam-Soldat Rick Rescolla war im Südturm des World Trade Centers als Sicherheitsmann für 2700 Mitarbeiter auf 22 Stockwerken verantwortlich. Er hatte seinen Kollegen eingeschärft, sich in Notsituationen nie auf die Anweisungen der eigentlich zuständigen Hafenbehörde zu verlassen, sondern auf seine Befehle zu achten. Als Rick die Explosionen im anderen Turm, im Nordturm, hörte, griff er zum Megafon, so habe ich wenigstens ein Bild gesehen, und wies den Mitarbeitern, vielleicht auch zum Mikrofon, einer Lautsprecheranlage in dem Turm, das weiß ich jetzt nicht, und wies den Mitarbeitern den Weg nach draußen, während die Hafenbehörde per Lautsprecher durchgab, jeder solle auf seinem Platz bleiben. Doch die Mitarbeiter folgten instinktiv den Anweisungen ihres Sicherheitsmannes. Einer der Mitarbeiter sagte später, es war das Allerwichtigste, dass wir wussten, wohin wir gehen sollten, denn das Gehirn, jedenfalls meines, setzte einfach aus. Und jetzt das Besondere von diesem Mann hier. Um die vielen völlig verstörten Menschen zu beruhigen, sang Rick in Amerika bekannte geistliche, christliche Lieder in sein Megafon. Eins davon fängt an, Guide me, führe mich. Dann schlug das zweite Flugzeug auch in den Südturm ein, als der Sicherheitsmann Rick im 44. Stockwerk war. In dem Augenblick, als er sich ein letztes Mal darüber vergewisserte, dass so gut wie alle Mitarbeiter in Sicherheit waren, stürzte der Südturm über ihm zusammen. 2687 Mitarbeiter von 2700 waren durch ihn gerettet. Einer der wenigen, der nicht nach draußen kam, war Rick Rescolla, der seinen Schutzbefohlenen Mut und Trost zugesungen hatte. Gutes aus Bösem, Trost, den niemand da in dieser Situation erwartet hätte. Schauen wir das zweite Bild. Ja, da ist die eigentliche handelnde Person, aber das ist ein Buchtitel und deswegen verfasst von seiner Frau Lisa Beamer. Es geht um Todd Beamer. Möchte drüber schreiben, Mut von niemand erwartet. Das eins der vier gekaperten Flugzeuge, circa 40 Minuten Verspätung hatte, wurde zum besonderen Segen im ganzen Schrecken. An Bord von Flug 93 waren nur 7 Besatzungsmitglieder und 37 Passagiere. Einer davon war Todd Beamer, der Mann mit der Kappe, der geschäftlich von New York, in der Nähe von New York, nach San Francisco fliegen wollte. In seiner Gemeinde, seiner christlichen Gemeinde, war er Mitarbeiter in der Sonntagsschule im Kindergottesdienst. Unter den Passagieren waren aber auch 4 junge Männer in den 20ern, die beabsichtigten, in diesem Flugzeug zu sterben. Die 4 stürmten das Cockpit und ermordeten vermutlich sofort die Piloten. Plötzlich vollzog das Flugzeug von Flug 93 eine Haarnadelkurve, zunächst nach Süden und dann wieder nach Osten. Als 9.39 Uhr auch das amerikanische Verteidigungsministerium von einem Flugzeug getroffen, das Pentagon von einem Flugzeug getroffen wurde, erging eine allgemeine Aufforderung der Flugaufsicht an alle in der Luft befindlichen Flugzeuge zur Landung. Doch Flug 93 behielt seinen Kurs direkt auf die Hauptstadt Washington zu. Seltsamerweise sammelten die Entführer die Handys der Passagiere nicht ein, verboten auch nicht, irgendjemand anzurufen. Auch Todd Beamer versuchte, seine Frau Lisa Beamer zu erreichen. Aber sein Anruf wurde in eine Telefonzentrale umgeleitet, wo auch eine Lisa Jefferson, das Gespräch übernahm. In den nächsten dramatischen Minuten brach das Gespräch wunderbarerweise nicht ab. Und Todd Beamer äußerte seine Befürchtung, aus diesem Flugzeug nicht mehr lebend herauszukommen, aber er werde im Glauben sterben, sagte er. Er bat Lisa Jefferson, seine Frau Lisa Beamer und seinen Kindern seine Liebe zu versichern und bekundete seine Absicht, mit anderen Passagieren und Flugbegleiterinnen wenigstens zu versuchen, die Attentäter zu überwinden und den schlimmsten Schaden, nämlich dass sie in Washington die Regierungszentrale treffen, zu verhindern. Denn das Weiße Haus, das Parlament, das Kapitol oder sowas treffen wollten. Todd Beamer bat seine unbekannte Gesprächspartnerin, mit ihm das Vaterunser zu beten, was er mit den Worten schloss: Jesus, hilf mir. Dann betete er den 23. Psalm vom guten Hirten: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Das Flugzeug war noch 20 bis 30 Minuten von Washington entfernt. Es war klar, wo es hinfliegen würde. Als Todd Beamer seufzte und tief Atem holte. Dann sagte er zu den Mitpassagieren, die sich mit ihm zusammengetan hatten: Seid ihr bereit? Okay, let's roll. Auf dem Voice-Recorder im Cockpit hörte man später die Geräusche eines Kampfes und ein Stimmengewirr, in dem es um die Steuerung des Flugzeugs ging. Doch das Flugzeug ging sofort in den Sturzflug über. 10.03 Uhr schlug es auf freiem Feld bei Pittsburgh ein. Die Telefonpartnerin von Todd Beamer hielt die Verbindung noch etwa 15 Minuten offen, in der Hoffnung, er würde sich wieder melden. Sie erzählte später: Ich rief seinen Namen, aber er kam nicht wieder ans Telefon. Etwa 10 Minuten später hörten wir, dass in der Nähe von Pittsburgh ein Flugzeug abgestürzt sei, Flug 93. Auch in dieser Schreckensgeschichte doch ein Hoffnungszeichen, Gutes aus Bösem, nämlich Mut in dieser unheimlich schwierigen Situation, das noch Schlimmere zu verhindern. Mut, den niemand erwarten konnte, dass sich da eine ganze Mannschaft in dem Flugzeug aufgemacht hat und da vorne durchgedrungen ist und die Entführer abgebracht hat, das Flugzeug in ihr Ziel zu lenken. Das nächste Bild, da kann ich es kürzer machen, das Beispiel habe ich schon einmal in Dornstetten erzählt. Chanel Guzman arbeitete im 63. Stock des Nordturms im World Trade Center, der insgesamt über 100 Stockwerke hoch war. Kurz nach 8:30 Uhr war so etwas wie ein Schlag, ein Knall zu hören, dann ein Zittern, schließlich ein kurzes Schwanken des ganzen Turms, dann war alles vorüber. Die zuständige Hafenbehörde gab wiederholt die Anweisung, den Turm nicht zu verlassen. Wertvolle Zeit verstrich. Dann schaltete jemand einen Fernseher ein. Die Türme brannten lichterloh. Nun gab es kein Zögern mehr. In einer Gruppe von 16 Personen machte sich Chanel auf den Weg. In ziemlich rauchfreiem Treppenhaus begann der Abstieg. 20 Stufen je Stockwerk, 1260 bis zum Ausgang. In Stockwerk 15 schöpfte Chanel Hoffnung. Sie würde es schaffen. Genau in diesem Moment begann alles zu wanken und zu stürzen. Auf den Betonregen folgte Totenstille, tiefschwarze Nacht. Nur weil Chanel am ganzen Körper Schmerzen spürte, war sie sich überhaupt sicher, dass sie noch lebte. Schließlich besann sie sich aufs Beten. Sie hatte in jungen Jahren Verbindung zur Gemeinde gehabt, war dann nach New York ausgewandert, hatte sich dort abgesetzt. Jetzt kramte sie mühselig nach einem Gebet. Sie fing an wie bei einem Telefongespräch. Gott, ich bin Chanel, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich brauche deine Hilfe. Stundenlang betete sie so. Dabei war ein Arm an ihren Körper gepresst, die andere Hand ragte nach oben. Mit ihr hatte sie ein paar Bruchstücke bewegen können. Doch was war das? Sie spürte, wie jemand ihre Hand ergriff und sie umschlossen hielt. Und dann eine Stimme: Ich habe dich, Chanel. Ich heiße Paul. Bald holen sie dich raus. Es wird alles gut. Zwischenzeitlich hatten sich auf dem Trümmerberg Suchtrupps von Freiwilligen gebildet. Oft mit riesig weiten Anreisen waren die Leute gekommen. Einer davon Rick, ein anderer James mit seinem Suchhund Drager. Um 9.15 Uhr des 12. September, also einen ganzen Tag später, blieb Drager plötzlich regungslos auf dem Trümmerberg stehen, dann begann er nervös herumzutänzeln. James wusste, was dies bedeutete, er schrie einfach Treffer. Ein Gewirr von Trümmern, darunter sprach dieser Paul unablässig mit Chanel, indem er ihre Hand hielt. Er sagte: Ich bleibe so lange hier, bis Hilfe kommt. Sie sind schon fast da. Ich kann sie sehen. Vertraue Gott, vertraue. Und dann noch, sie sind da, Chanel. Ich gehe jetzt und lasse sie ihren Job machen. Okay. Oben fingen Rick und James und die anderen an, fieberhaft und doch zugleich vorsichtig, den Schutt abzuräumen. Schließlich war es soweit. Auf einer Trage wurde sie unter dem Jubel von 200 Helfern, wohl als letzte Überlebende, bis zum Krankenwagen durchgereicht. Schon auf der Fahrt ins Krankenhaus nahm sich Chanel vor, unbedingt Paul ausfindig zu machen. Sie musste sich unbedingt bei ihm bedanken für all den Zuspruch, den Mut, das Gottvertrauen, das er in ihr wachgehalten hatte. Dort besuchte sie auch Rick, einer ihrer Retter. Natürlich fragte sie ihn sofort nach seinem Kollegen Paul. Zu ihrer großen Verwunderung wusste Rick nichts von einem Paul. Je länger Chanel nach Paul suchte, umso mehr kam sie ins Grübeln. Ein Paul war nicht ausfindig zu machen. Fragen über Fragen, bis jemand zu ihr sagte: Vielleicht hat dir Gott ja einen Engel geschickt. Allmählich setzte sich bei Chanel die Überzeugung durch, dass das die richtige Antwort war. Wieder ein Hoffnungszeichen. Gott kehrt Böses in Gutes. Wenn es sein muss, schickt er auch einen seiner Boten zur Stärkung. Hilfe von niemand erwartet. Das Bild zeigt sie, wie sie dann im Krankenhaus war, ihr Bein war zertrümmert und wie das alles wieder zusammengeflickt wurde. Feuerwehrleute am World Trade Center, da habe ich kein Bild von dem Hauptbetroffenen dazu. Das Ehepaar Matthews erwartete ihr erstes Kind. Deshalb wollte die werdende Mutter noch einmal ihre Schwester in Kalifornien besuchen. Doch als sie am 11. September 2001 zum Flugplatz fuhren, platzte der Autoreifen. Robert Matthews montierte so schnell er konnte das Ersatzrad. Trotzdem verpassten sie zu ihrer großen Enttäuschung den Flug. Da rief sein Vater Jake oder Jacob Matthews an und fragte sofort nach der Nummer des gebuchten Flugs. Worauf der Sohn von ihrer Panne berichtete, was allerdings auf der anderen Seite tiefes Aufatmen auslöste, weil gerade der Flug mit dieser Nummer ins World Trade Center gerast sei. Doch gleich anschließend teilte der Vater seinem Sohn mit: Als pensionierter Feuerwehrmann werde er hinfahren und helfen. Ein kurzer Versuch, den Vater von seinem gefährlichen Vorhaben abzubringen, blieb, das dachte der Sohn schon, vergeblich. Zum Abschied sagte der Vater noch: Pass gut auf mein Enkelkind auf. Doch der Vater kam bei seinem Rettungseinsatz ums Leben, was das junge Ehepaar tief erschütterte und viele Fragen aufwarf. Sie selbst waren bewahrt worden durch den geplatzten Reifen und nun waren sie doch total in dieses furchtbare Unglück einbezogen, was zusätzlich schmerzte, dass der Vater Jacob Matthews nicht richtig im Glauben stand. 2 Jahre vergingen, als es beim Ehepaar Matthews und ihrem kleinen Sohn an der Tür klopfte. Ein unbekanntes Ehepaar stand davor, ebenfalls mit einem kleinen Jungen im gleichen Alter. Als erstes erkundigte sich der fremde Mann, ob er den Sohn des verunglückten Feuerwehrmanns Jake Matthews vor sich habe. Nach der Bestätigung ergriff der Gast spontan die Hand seines Gegenübers. Ich hatte nie die Gelegenheit, Ihren Vater kennenzulernen, aber es ist für mich eine Ehre, dem Sohn zu begegnen. Dann berichtete er von seiner schwangeren Frau, die im World Trade Center arbeitete und beim Anschlag von Trümmerteilen eingeschlossen wurde. Jacob Matthews habe sie gefunden und ausgegraben. Die gerettete Frau selbst fügte noch hinzu, bei ihrer Befreiung hätten sie und ihr Retter auch noch miteinander gebetet und er, Jake Matthews, habe sein Leben Jesus anvertraut. Offensichtlich die letzte verbliebene Nachricht vom Vater. Nun seien sie gekommen, weil sie unbedingt ihre Geschichte und ihren Dank an die Familie ihres Retters weitergeben wollten. Als Zeichen der Dankbarkeit hätten sie ihrem Kind den Namen Jacob Matthews nach seinem Retter gegeben. Seit dieser Begegnung hat auch der traurige Teil der Geschichte für Robert Matthews und seine Familie einen tiefen Sinn bekommen. Ein Hoffnungszeichen mitten im Bösen, Führung von niemand erwartet. Zum Schluss, wir sagten eingangs, dass dieser furchtbare Anschlag einen schlimmen Trend ins Rollen gebracht hat. Eine laut propagierte Zeitenwende dem Glauben nicht förderlich, viel eher dem Gegenteil. Doch im Verborgenen haben sich in diesen Tagen ganz andere Dinge eben auch abgespielt, von denen ich erzählt habe. Ich sage es einfach noch einmal. Trost von niemand erwartet, Mut von niemand erwartet, Hilfe von niemand erwartet, Führung von niemand erwartet. Dietrich Bonhoeffer hat auch in schwierigster Zeit, in der das Böse und der Böse auch gegen den christlichen Glauben vorging und nach Möglichkeit ihm ein Ende bereitet hätte, im Gefängnis einen Text verfasst, den man sein persönliches Glaubensbekenntnis nennt. Er bringt mehr oder weniger alle Beispiele auf den Punkt, die wir jetzt gehört haben. So sein persönliches Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebet und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Wir wollen miteinander beten, wenn es möglich, bitte ich aufzustehen. Lieber Herr, wir leben in Zeiten in unserem Land und in Europa, die nicht besonders förderlich sind für den christlichen Glauben. Doch du kannst Menschenherzen lenken wie Wasserbäche. Du kannst diesen Trend auch wieder umkehren und eine neue Hinwendung der Menschen zu dir schenken. Wir bitten dich von Herzen darum. Wir bitten dich aber auch, dass du deine Mitarbeiter stärkst, die Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen, auch wenn uns der Wind mehr und mehr entgegenbläst, dein Wort zu verkündigen und es mit viel Liebe und Fantasie zu den Menschen zu tragen, in der Jugendarbeit, wie wir gehört haben, bei den Erwachsenen und auch bei den Senioren. Wir danken dir, dass du aus dem, was böse gemeint ist, immer noch Gutes entstehen lassen kannst. Lass uns in dieser Zuversicht, wie Josef sie hatte, leben und dich immer wieder darum bitten. Danke, dass du Trost, Mut und Hilfe und Leitung schenken kannst, wo wir sie gar nicht erwarten. Tu so an denen, die es besonders brauchen, an den Kranken, an Leib oder Seele, an den Einsamen und Verirrten. Wir bitten dich, dass du dem Terror und der Gewalt wehrst in der Ukraine und überall in der Welt. Komm du bald und bereite allem Bösen ein Ende. Amen. Wir wollen weiter beten mit den Worten, die uns unser Herr selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.